Liebe Gemeinde, wie habt ihr eigentlich den letzten Dienstag so verbracht? Da war ja Reformationstag. Und manche haben an diesem Tag Halloween gefeiert. Ja, auch das gibt es seit einigen Jahren. Dieser Brauch, der irgendwie aus Irland über Amerika dann auch mal zu uns kam. Nun, mir fällt auf, dass hier unten in Süddeutschland irgendwie gar nicht so viele Halloween feiern. Zumindest da, wo wir wohnen, sind nicht so viele um die Häuser gezogen. Aber da, wo wir ursprünglich waren, war einiges los am Reformationstag. Da kamen die Leute mit den Kürbisfratzen. Happy, happy Halloween. Und es gab dann eine schöne Initiative von der evangelischen Kirche. Die hatten dann solche Aufkleber, die konnte man sich vorne am Gartenzaun dran machen. Da stand dann drauf, wir feiern heute Reformationsfest, weil wir evangelisch sind. Nun, es ist ja oft so im Leben, dass diese ganzen alten Geschichten von früher irgendwann in Vergessenheit geraten. Umso wichtiger also, dass wir solche Festtage haben, um uns zu erinnern, was geschah und was der Grund war, weshalb wir wurden, was wir heute sind. Hey, das Reformationsfest mit Martin Luther allen voran hat natürlich auch die Kultur- und Religionsgeschichte unseres Landes nachhaltig geprägt. Man muss nicht die Buchstaben der lateinischen Sprache fragen, wie man solle Deutsch reden, wie die Esel tun, sondern man muss die Mutter zu Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen aufs Maul schauen, wie sie denn reden und danach dolmetschen, so verstehen sie es denn und verstehen, dass man Deutsch mit ihnen spricht. Dieses Zitat von Martin Luther bringt seinen ganzen Ansatz auf den Punkt. Man kann sagen, Martin Luther war in gewisser Weise der Apostel der Deutschen. Er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, in einer Sprache, die auch einen Mehrwert an Qualität mit sich brachte. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere daran. Heute vor einem Jahr war ja die Bibelausstellung hier und da konnten wir auch in diese Geschehnisse eintauchen. Martin Luther wollte ja damals neben der Bibelübersetzung auch die bestehende Kirche reformieren. Er wollte nicht eine neue gründen, das war in gewisser Weise ein Missverständnis der Geschichte, sondern er wollte die bestehende reformieren. Aus dem Geschichtsunterricht wissen wir aber, dass innerhalb weniger Jahre diese ganze Bewegung sich verselbstständigte und auch politische Einflüsse Oberhand gewannen, die dann ihren traurigen Höhepunkt in dem 30-jährigen Krieg fanden. Katastrophe. Nun, keine Angst, es geht mir heute Morgen nicht um eine Lobhudelei auf Martin Luther, sondern es geht mir darum, dass wir gemeinsam den Kern des Evangeliums entdecken und wieder neu fasziniert werden von der Gnade Gottes. Wir feiern immer wieder Abendmahl. Wir hören immer wieder vom Evangelium. Wir lesen in unserer Bibellese immer wieder, wie Jesus Christus gewirkt hat. Und trotzdem glaube ich, dass wir immer wieder auch diese Aufforderung brauchen, zum Kern zu kommen. Allein Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade sind's, die am Ende zählen. Sola fide, sola scriptura, solus Christus und sola gratia. Ja, worauf kommt's denn am Ende an, liebe Geschwister? Auch in unserer Christusnachfolge, auch in unserer Religiosität, auch in unserem Christsein im Allgemeinen laufen wir Gefahr, uns zu verzetteln oder vielleicht auch falsch abzubiegen oder uns mit Themen zu beschäftigen und da wahnsinnig viel Energie rein zu investieren, die eigentlich der Sache überhaupt nicht wert sind. Ich finde, ein wichtiges Prinzip ist dieses Ecclesia Semper Reformanda, dass wir also immer und immer wieder eine Gemeinschaft sind, eine Gemeinde, eine Kirche sind, die sich immer wieder neu auch reformieren möchte. Immer wieder frisch und neu zu einer geistlichen Erneuerung finden. Also immer wieder entschiedene Umkehr zum gekreuzigten und auferstandenen Herrn, zu seiner Verheißung und zu seinem Gebot. Andernfalls laufen wir als Christenheit Gefahr, irgendeinen Status quo zu verwalten oder falsch abzubiegen. Genauso wie an diesen Tagen am Vorabend der Reformation vor 500 Jahren, als man irgendein System aufgebaut hat, irgendwelche Dogmen definiert hat, irgendwelche Konzilien betrieben hat, um Lehrmeinungen festzuzurren, um die Wahrheit zu streiten, aber von Jesus und seinem frohmachenden Evangelium war kaum mehr was zu spüren. Eine konkrete Frage für uns Menschen im 21. Jahrhundert könnte zum Beispiel lauten: Wie gelingt es denn, einerseits mit beiden Beinen im Leben zu stehen, ohne weltfremd zu werden, und andererseits einen tatsächlichen Halt zu haben und zu behalten in Christus, wie ein Fels in der Brandung, sodass mich diese Welt mit all ihren Kriegen und Krisen und Breaking News, diese Welt mit ihren Horrornachrichten und Eilmeldungen eben nicht irre werden lässt. Wir hatten eingangs in der Anmoderation gehört, wie Menschen auch sich geäußert haben beim Winterspielplatz am vergangenen Freitag. Ich hatte auch so ein Gespräch, was mich nachdenklich werden ließ, wo jemand sagte: Christen strahlen eine Ruhe aus und haben mitunter einen Halt und ein inneres Standing, was eben nicht abhängig ist von den Erfolgsnachrichten der Erde oder ihren krisenbehafteten Nachrichten. Haben wir in unserem Glauben etwas, was völlig unabhängig einen Wert hat, egal was drumherum passiert? Ob es mir persönlich gut geht oder nicht? Ob es dieser Gesellschaft gut geht oder nicht? Etwas, was losgelöst an sich einen Halt hat und eine Tiefe bewirkt und dann eben auch einen Lebenssinn schafft, in dem ich getrost ruhen darf? Wohlgemerkt, da schwingt natürlich immer auch der Erlebnishorizont der eigenen Biografie mit. Schon klar. Also auch das persönliche Gottesbild, die Suche im Glauben nach relevanten Antworten und tragfähigen Wahrheiten auch für einen selbst. Was der Apostel Paulus damals der Gemeinde in Rom schrieb in Kapitel 5, Vers 1 bis 2, war ehedem auch in bewegten Zeiten hineingesagt worden. Eine aufgerüttelte Zeit, viel Unruhe auch im Imperium Romanum. Schon bald sollte auch in Rom die Verfolgung der Kirche ihren Höhepunkt finden. Menschen, die euphorisch zum Glauben kamen, dann aber zunehmend verunsichert waren aufgrund schlechter Nachrichten, wegen des Dauerstresses mit der jüdischen Community und dann auch noch die Römer, die Rabatz gemacht haben und die Gemeinde verfolgte, in die Katakomben drängte, in den Untergrund. Naja, da musst du als Apostel schon auch den richtigen Ton finden, um Menschen zu ermutigen, um zu sagen, was Evangelium in seiner ganzen Relevanz denn jetzt eben ausmacht. Das, was Paulus damals schrieb in diesen bewegten Zeiten, sollte dann auch 1500 Jahre später zum großen Aha-Erlebnis der Reformation werden. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Liebe Gemeinde, gerechtfertigt im Glauben haben wir Frieden mit Gott. Verspürst du diesen göttlichen Frieden heute Morgen auch mit dir selbst und auch mit den Umständen dieser Zeit? Hat dieser persönliche Friede mit Gott eine Relevanz für dein Umfeld und für die Einordnung der Dinge? Trägt dich die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit? Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, wie dieser Friede Gottes überhaupt zustande kommt. Es heißt, dass wir gerecht geworden sind. Das ist im griechischen Grundtext hier ein Partizip passiv. Ich kann mich nämlich nicht selbst aktiv gerecht sprechen oder machen, sondern werde es, wenn überhaupt, durch jemand anderes. Es ist ein passiver Vorgang, genauso wie ich auch getauft werde und mich nicht einfach selbst untertauche. Durch Christi Tod und Auferstehung wurde eine Gerechtigkeit geschaffen, die vor Gott gilt und Bestand hat in alle Ewigkeit, egal was drumherum passiert. Und wenn ich an diese Gerechtigkeit Gottes glaube und persönlich in Anspruch nehme, dann werden mir Segnungen zuteil, die eben nicht von dieser Welt sind. Das Heil liegt niemals in uns selbst, geschweige denn ist es auf Erden zu finden, sondern liegt ausschließlich in Christus Jesus. Was wie eine Selbstverständlichkeit gilt, muss man aber mal runterbrechen in aller Tragweite, denn das bewahrt mich davor, von dieser Welt und von den Menschen dieser Erde enttäuscht zu werden. Kein System und keine Religion dieser Erde kann doch das schaffen, was Christus einst gestiftet hat. Und wenn mir das mal klar wird, dann werde ich auch nicht allzu schnell enttäuscht oder aufgescheucht oder in Unruhe versetzt wie so ein Hühnerhaufen. Wichtig ist aber an dieser Stelle diese Passivgeschichte. Warum ist dieses Gerechtwerden bzw. gerechtfertigt werden so wichtig? Nun, ich möchte das an einem kleinen Beispiel veranschaulichen. Es gibt ja manchmal Menschen, die bauen im Leben richtig Bockmist und werden vielleicht auch an dir schuldig, und sagen dann beiläufig Verzeihung. Oder sie sagen Entschuldigung. Also sie sagen noch niemals Entschuldigung, sondern einfach nur Entschuldigung. Oder noch kürzer, sorry. Ja, und dann sind die fertig mit der Sache. Und du denkst dir in dem Moment, Alter, nein, so einfach kann das doch nicht sein. Nur weil einer sorry sagt oder Entschuldigung, ist die Sache doch an sich noch längst nicht erledigt. Genau. So einfach ist das nämlich nicht. Denn entschuldigen kann man sich niemals selbst, auch wenn es sich in unserem Sprachgebrauch vielleicht so eingebürgert hat. Entschuldigen kann man sich niemals selbst, sondern du kannst um Entschuldigung bitten. Und derjenige, an dem du schuldig geworden bist, der allein kann dich dann entschuldigen. Oder halt eben nicht. Merken wir, das ist das erste große Missverständnis, das darin liegt, dass Menschen sagen, naja, ich habe doch Entschuldigung gesagt. Ja, ist ja schön für dich, aber das Wort Entschuldigung hat keinen Wert, wenn es nicht als Bitte formuliert ist. Wie gesagt, von deiner Schuld kann dich ausschließlich derjenige oder diejenige freisprechen, bei der du in Schuld stehst. Und wenn das dann geschieht, dann bist du befreit worden, dann wurdest du gerechtfertigt. Und das zweite große Missverständnis liegt darin, dass Menschen meinen, die Schuld wird sich irgendwie in Luft auflösen. Dass mit der Vergebung und der Entschuldigung halt die Schuld weg ist. Nein, auf gar keinen Fall. Sondern im Sinne der Gerechtigkeit braucht es Schadensersatz, Entschädigung, Reparation oder Sühne. Oder was auch immer es im Einzelfall sein mag. Im Sinne der Gerechtigkeit darf Unrecht und Ungerechtigkeit niemals bagatellisiert oder nihiliert werden. Alles andere wäre sonst ein Faustschlag ins Gesicht des Opfers. Und das hat Martin Luther in seiner Rechtfertigungstheologie auch wunderbar herausgearbeitet und zu Ende gedacht. Übrigens besteht auch die Gerechtigkeit Gottes genau darin, dass er niemals vergisst und am Tag des Gerichts Recht sprechen wird, gerade für die Menschen, denen unendlich viel Leid zugefügt wird, bis auf den heutigen Tag. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Liebe Geschwister, Schuld bleibt Schuld. Und selbst wenn ich persönlich entschuldigt werde, muss halt jemand anders die Zeche zahlen. Wäre dem nicht so, dann wäre es eine billige Gnade, als wäre, würde Gnade nichts kosten. Nein, ganz im Gegenteil. Den Preis für die Gnade bezahlte Christus, und zwar mit seinem Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Schuld, die löste sich nicht in Luft auf, sondern die nahm Christus auf sich. Sie wurde vollumfänglich bezahlt. Und zwar bis auf den letzten Heller und Pfennig wurde diese Schuld bezahlt. Beziehungsweise bis zum letzten Blutstropfen. Frieden mit Gott, von dem hier in diesem Text die Rede ist, haben wir durch unseren Herrn Jesus Christus, weil er die Schuld bezahlt hat. Liebe Gemeinde, und dieser ganze Themenkomplex hat auch eine zutiefst seelsorgerliche Komponente. Denn dies Ganze beinhaltet einen Gedanken, der zutiefst über den eigenen inneren Frieden mitentscheidet. Man kann das Ganze irgendwie nur theoretisch zur Kenntnis nehmen oder man kann es einatmen, verinnerlichen und so zu einer tatsächlich geistlichen Rüstung machen, um nochmal den letzten Sonntag aufzugreifen. Luther hat mal gesagt, wenn wir sein Wort glauben und dann auch leben, dann brauchen wir vor keines Menschen Urteil fürchten. Und wenn der Teufel ankommt und spricht, ei, was bist du für ein schlechter Mensch? Dann antworte, na wenn schon, aber ich habe einen, der für mich eintritt, nämlich Christus Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes. Er ist meine Gerechtigkeit. Seht ihr, Christen sind Menschen, die in der Gnade stehen und deren Leben von dieser Gnade bestimmt wird. Und wenn du anfängst zu hadern oder dir die Urteile der Menschen zu Herzen nimmst, dann läufst du Gefahr, dich wieder von Christus zu entfernen. Viel besser und nachhaltiger, auch für die eigene Seelenhygiene ist es, sich immer wieder auf diesen Kern des Evangeliums zu berufen und seinen Halt, seine Heiligkeit allein von den Worten Christi abhängig zu machen. Reformation in seiner ganzen Tragweite bedeutet, dass das Fest der Erneuerung und Sündenvergebung immer wieder auch in einem selbst gefeiert wird. Dass ich nicht nur anderen vergebe, sondern auch mir selbst. Liebe Geschwister, ich hatte vorhin gefragt, verspürst du diesen göttlichen Frieden der Rechtfertigung heute Morgen auch in dir selbst? Es ist eine Schlüsselfrage, die nach dem aktuellen Zustand deiner Seele fragt. Sie möchte sich ganz behutsam erkundigen, nicht bohrend nachfragen, sondern einfach nur im Sinne der Selbstreflexion dahin führen, zu fragen, wie sehr habe ich diese alten Wahrheiten für mich schon runtergebrochen und bis in die tiefsten Tiefen meiner Seele hineinleuchten lassen. Heute ist Gelegenheit, das aufgewühlte Herz zur Ruhe zu bringen, mit aller Klage und Selbstanklage vor Gott zu kommen und sich ganz neu auf Christus zu berufen, der schon längst diesen Frieden gestiftet und geschenkt hat. Dieser Frieden Christi nimmt dich an, so wie du bist, und führt auch zu einer Selbstannahme deiner selbst, um dann ausschließlich in Christus zu ruhen, unabhängig davon, ob Menschen dich lieb haben, ob diese Welt dir wohlgesonnen ist, das Schicksal oder der Lauf des Lebens. Diese Wahrheiten des Evangeliums haben Gültigkeit, unabhängig von dem, was sonst noch passiert. Amen.